Ich will mich also während der nächsten 20 Minuten mit einem Thema beschäftigen, das man eigentlich nicht vor dem Mittagessen abhandeln sollte. Auf der anderen Seite haben es natürlich die Touristen und die Flüchtlingsströme mit sich gebracht, dass auch der in Mitteleuropa tätige Arzt auch mit exotischen Würmern zum Beispiel beschäftigt werden kann, mit deren Diagnose und auch mit der entsprechenden Therapie. Bevor ich aber Ihnen einige ausgewählte Helminthosen, importierte Helminthosen vorstelle, nur ganz kurz einige Allgemeinplätze. Nun, was sind denn eigentlich Würmer? Da kann man natürlich unterschiedlich drüber denken. Für die meisten Leute sind es einfach nur grauselig. Aber in der Wissenschaft unterteilen wir in etwa drei große Gruppen. Es gibt einige mehr, aber im Wesentlichen sind es drei große Gruppen. Das sind die sogenannten Saugwürmer oder Trematoden, haben Sie vielleicht schon mal alle gehört. Man sagt auch Egel dazu. Sie kennen sicher den großen Leberegel, Sie kennen den kleinen Leberegel, Sie kennen die Bärchenegel, Sie kennen Darmegel, Sie kennen Lungenegel und so weiter. Also die Liste ist lang. Sie sehen wo haben wir es denn? Hier oben ein Beispiel für einen Egel, die sind meistens lanzettförmig, können klein oder groß sein, sind sehr, sehr flache Tierchen und haben zwei Saugnäpfe, mit denen sie sich auch fortbewegen können. Nun, die zweite große Gruppe sind die Bandwürmer oder Zestoden. Hier, wo ist er jetzt? Da haben wir so einen Bandwurm mit einem berühmten oder bekannten Köpfchen, wo Saugnäpfe drauf sind und mitunter auch Hakengrenze, damit sich diese Bandwürmer auch im Darm festhalten können. Kennen sicher alle den Rinderbandwurm, vielleicht unter Ihnen, die regelmäßig Beef Tartar essen, haben vielleicht schon mal einen solchen gehabt. Oder Sie kennen natürlich auch die grausligen Bandwürmer, sowie die Echinokokken. Und dann die dritte große Gruppe, die Fadenwürmer oder die Engländer sagen Roundworms dazu. Das sind nun also jene Würmer, die halt wirklich wurmförmig ausschauen, wie ein Regenwurm so in etwa. Und deren gibt es unheimlich viele. Apropos Regenwurm, wir kriegen also pro Jahr zwischen 5 und 10 Mal auch einen Regenwurm ins Labor geschickt, weil diese Regenwürmer in der Toilette gefunden worden sind. Und die meisten Menschen glauben aber, der kommt aus dem Inneren. Nein, der kommt aus dem Äußeren, nämlich über die Wasserleitung oder über das Kanalsystem in die Toilette. Und es sind aber dann nur die Regenwürmer. Gut. So, nun, nicht jeder Wurm macht beim Menschen eine Krankheit. Das muss man also schon unterscheiden. Viele Würmer sind halt einfach im Körper oder kommen in den menschlichen Körper hinein, machen aber keine Krankheit. Und dann spricht man, so wie ich es also hier geschrieben habe, einen Befall. Und wenn aber eine klinische Symptomatik aus dem Befall resultiert, dann spricht man also von einer Krankheit oder von einer Ose, in unserem Fall von einer Helminthose. Damit Sie auch sehen, dass Würmer nicht so selten sind und dass Sie auch nicht glauben, dass es vielleicht in Mitteleuropa gar keine Würmer gibt, diese Übersicht, und Sie sehen, dass also ungefähr von den insgesamt etwa 350 verschiedenen Wurmarten, die jemals bei Menschen nachgewiesen worden sind, ist immerhin der Spulwurm bei 1,5 Milliarden Menschen vorhanden. Das muss man sich einmal vorstellen. Das ist ja eine gewaltige Menge. Und von diesen sterben ungefähr auch 100.000 pro Jahr an einem Spulwurmbefall. Man könnte es kaum glauben. Hakenwürmer sind immerhin noch bei 800 Millionen Menschen, Peitschenwurminfektionen gibt es bei 700 Millionen und so weiter. Ich brauche die Liste jetzt nicht zu prolongieren. Auf der rechten Seite sehen Sie also ein erfolgreiches Therapiescreening in einem endemischen Gebiet. Und das ist die Ausbeute allein an Spulwürmern. Und der Spulwurm ist auch der erste Wurm, mit dem ich mich jetzt beschäftigen will. Sie werden sich vielleicht denken, importiert gibt es doch bei uns auch. Kann ich nur sagen, gab es bei uns. Also wir haben keinen Anhaltspunkt mehr dafür, dass Ascaris lumbricoides, der Spulwurm des Menschen, noch in Österreich autochthon vorkommt. Man muss also schon in die weite Welt hinausgehen, um so einen Spulwurm zu akquirieren. Immerhin sind die Würmer ja beachtlich groß. Die Weibchen können immerhin bis zu 40 cm groß werden. Männchen haben es da immer schwerer bei den Nematoden. Die sind immer viel, viel kleiner. Man braucht sie auch nicht lang. Die braucht nur das Weibchen zu befruchten. Und die meisten sterben dann auch nach getaner Arbeit. Nun, die Spulwürmer leben im Dünndarm. Und die Infektionsquelle sind die Fäzes des Menschen, also die Exkremente, ist ein Parasit, der ausschließlich zwischen Menschen zirkuliert. Es gibt also, ist also kein Zoonoseerreger, sondern jetzt ein ausschließlicher Parasit des Menschen. Sie haben hier auf der rechten Seite den Lebenszyklus. Der Mensch ist also der Endwirt, in dessen Darm die erwachsenen Würmer leben. Die Weibchen produzieren diese ganz interessant geformten Eier pro Tag etwa 200.000 Stück. Man stelle sich das vor. Die Weibchen produzieren sogar Eier, auch wenn sie nicht befruchtet worden sind. Dann sieht man das aber den Eiern meistens an. Die ganze Frustration eines solchen Weibchens drückt sich dann in der Deformation dieser Eier aus. Die Eier müssen nun ins Freie gelangen und brauchen etwa 3 bis 4 Wochen Zutritt von Sauerstoff. Erst dann entwickelt sich eine Larve, ein bisschen ungeschickt heute, innerhalb des Eis, und erst dieses Ei ist infektiös. Das heißt also, Eier in einem frischen Stuhl sind nicht infektiös. Und diese Eier werden dann zum Beispiel mit kontaminierten Nahrungsmitteln, Salate, vielleicht aus dem eigenen Biogarten, werden dann oral aufgenommen. Im Dünndarm schlüpft dann die Larve aus dem Ei aus, penetriert dann die Dünndarmschleimhaut und kommt hämatogen in die Leber, ins Herz, in die Lunge. In der Lunge verlässt dann das Würmchen, die Wurmlarve, das Blutgefäßsystem, wandert die Trachea hinauf, wird abgeschluckt und erst dann entwickelt sich aus der Larve dann wiederum ein adulter Wurm. Wenn man also eine Lungenwanderung vor der Darmlokalisation. Hier auf der linken Seite noch einmal herausgezeichnet, so ein Ascaris lumbricoides, rechts noch einmal das Ei, und unten sehen Sie also einen histologischen Schnitt aus der Lunge mit den Querschnitten dieser Larven. Nun, die klinische Symptomatik ist meistens sehr bescheiden, reduziert sich meist auf Bauchschmerzen, manchmal kann auch Durchfall auftreten, diagnostiziert kann so eine Infektion auch sehr leicht werden, eben durch den Nachweis der Eier im Stuhl. Es werden ja genügend pro Tag produziert und die findet man so gut wie immer. Manchmal können allerdings auch die Würmer als Ganzes abgehen. Sie haben auch nur eine sehr beschränkte Lebensdauer von etwa 1 Jahr, maximal 1,5 Jahren, und dann gehen sie also auch ohne Therapie spontan ab und können natürlich dann in der Toilette gefunden werden, was die Leute meistens dann in Hysterie versetzt. Und da haben wir dann dieses Problem, dass wir einen Spulwurm vom Regenwurm differenzieren müssen. Nun, als Therapeutikum gibt es im Grunde genommen diese zwei Möglichkeiten, das Pirantelpamoat und das Mebendazol. Und als Prophylaktikum, naja, gute Abwassersysteme sind natürlich gefragt. Die haben wir in Mitteleuropa, die haben wir in Österreich, und darum ist vermutlich auch der Ascaris in unseren Breiten ausgestorben. Nun, ich komme zum nächsten Würmchen, zum Peitschenwurm, Trichuris trichura, der wesentlich kleiner ist und im Gegensatz zum Ascaris im Dickdarm lebt. Den Trichuris gab es auch in früheren Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden auch in Mitteleuropa, zum Beispiel durch Fremdarbeiter aus dem Süden im Gotthardtunnel. Hat man die zum Beispiel in Koproliten gefunden, oder auch wir, kann es Ihnen gleich zeigen, haben den Trichuris gefunden in einem mittelalterlichen Kanalsystem im ersten Bezirk oder auch in Carnuntum draußen in einer römischen Latrine haben wir Trichuris-Eier finden können. Also den gab es früher auch, aber den gibt es sicher schon seit vielen Jahren nicht mehr. Warum? Weil es bei uns einfach im Großen und Ganzen zu kalt ist und er eher wärmere Gebiete bevorzugt. Wir haben hier also den Menschen ebenfalls wiederum als Endwirt. Die Weibchen produzieren Eier, die eine sehr hübsche tönchenförmige Gestalt haben, die ausgeschieden werden, in die freie Natur kommen. Es muss sich also auch hier eine Larve entwickeln. Es dauert unter Umständen viele, viele Wochen. Und über kontaminierte Lebensmittel werden dann die Eier aufgenommen. Wir haben also hier im Gegensatz zum Ascaris keine Lungenwanderung. Die Symptomatik reicht von der vollkommenen Beschwerdelosigkeit bis hin zu sehr, sehr starken Bauchschmerzen, auch zu Durchfällen. Und auch hier können wir durch den Nachweis der Wurmeier im Stuhl die Diagnose stellen. Allerdings ist die Eierscheidung meist nicht so vielfältig wie beim Ascaris und als Therapeutika die gleichen Medikamente wie beim Ascaris. Ich habe Ihnen hier auch ein Untersuchungsobjekt von uns mitgebracht, den kennen Sie alle, den Homo similarensis unter dem Vulgo-Namen Ötzi, Ihnen wahrscheinlich besser bekannt. Auch dieser gute Mann hatte Trichura-Eier in seinem Darm und deshalb ist allein dieses Faktum eher ein Indiz dafür, dass er aus dem Süden kam und nicht aus dem Norden. So, Pärchenegel gibt es in Europa, beinahe hätte ich gesagt, gibt es in Europa nicht, im Großen und Ganzen auf die Tropen beschränkt. Wir haben etwa ein Dutzend verschiedener Arten, aber ich habe Ihnen hier auf der linken Seite die wichtigsten Spezies aufgeführt. Erreger Blasenbilharziose, Erreger der Darmbilharziose, es sind also Pärchen. Männchen und Weibchen leben immer zusammen. Sie sehen also hier unten so eine elektronenmikroskopische Aufnahme. Das Männchen umfasst das Weibchen immer sehr, sehr zärtlich und nur zur Eiablage verlässt das Weibchen des Männchens. Die wohnen in den Kapillaren, die den Darm oder die Blase eben versorgen. Die Eier ulzerieren dann in das Darmlumen oder in das Blasenlumen hinein, werden ausgeschieden und können auf diese Art und Weise nachgewiesen werden. Der Zyklus funktioniert allerdings nur, wenn bestimmte geeignete Zwischenwirtsschnecken vorhanden sind. Nun, es gibt weltweit mehrere hundert Millionen Menschen, die infiziert sind. Sehr, sehr viele, die auch in Gebieten leben, wo die Bilharziose vorkommt. Ich habe Ihnen hier viele Länder aufgeführt. Afrika, Asien, Südamerika, Karibik und seit einigen wenigen Jahren wissen wir, dass es auch einen Schistosoma Hematobium Herd auf Korsika gibt. Ja, es gibt in einem bestimmten Fluss in Südkorsika gibt es diesen Herd und wir hatten im letzten Jahr hunderte von Seeren und hunderte von Harnproben zu untersuchen gehabt, weil durch Informationsfreigabe seitens des Robert-Koch-Instituts in Deutschland viele Leute, die in Korsika Urlaub gemacht haben, plötzlich völlig verunsichert waren und sich dann untersuchen lassen haben. So, die klinische Symptomatik ist natürlich in Abhängigkeit vom Erreger, da will ich jetzt nicht genau darauf eingehen. Was als erstes auftreten kann, ist eine sogenannte Zakarien-Dermatitis, nämlich dann, wenn die Larvenstadien, also diese Gabelschwanz-Zakarien, in die Haut eindringen. Die Inkubationszeit ist auch variabel, hängt auch mit der Art des Erregers zusammen. Es gibt dann meistens eben eine akute Phase bei der mit Fieber, mit Hautausschlägen in der Regel, mit Bauchschmerzen, Übelkeit, bei der Hämatobiuminfektion eine Mikrohämaturie üblicherweise und diese Akutphase kann dann in eine chronische Phase übertreten. Mehr will ich da eigentlich nicht drüber sagen. Diagnostisch sehr, sehr einfach, weil man im Großen und Ganzen die Eier im Stuhl bzw. im Harn, nur bei Hämatobium im Harn, bei den anderen im Stuhl nachweisen kann. Die haben also sehr charakteristisches Aussehen, kann man also kaum verwechseln. Man kann allerdings auch durch Antikörpernachweis schon vor Ausbruch der Krankheit einen Kontakt des Menschen mit dem Erreger wahrscheinlich machen. Als Therapeutikum steht das Praziquantel zur Verfügung, das in Österreich ja leider nur als Veterinärpräparat zur Verfügung steht, als Tronzit. Man kann natürlich auch das Tronzit nehmen, nur müssen dann sehr viele Tabletten schlucken. In Deutschland bekommen Sie das Praziquantel unter dem Namen Biltrizide, 600 Milligramm Tabletten. Sie können es aber auch als Bandwurmmittel kaufen, bei der Firma Merck. Und dann heißt es Cesol, 150 Milligramm Tabletten. So, jetzt kommen wir zu einem eher gefährlichen Parasiten, nämlich zum sogenannten Hundebandwurm Echinococcus granulosus, der, wie Sie hier auf der Karte sehen, weltweit verbreitet ist, allerdings in unterschiedlichen Prävalenzen. Hier der Lebenszyklus, der erwachsene Wurm ist nur ganz, ganz klein, also etwa 2-3 Millimeter und befindet sich im Dünndarm eines Hundes. Besteht nur aus 3 Gliedern. Der Bandwurm ist also einer der kleinsten Bandwürmer, die es überhaupt gibt. Das letzte Bandwurmglied wird regelmäßig vom Bandwurm selbst abgeschnürt und dieses mit Eiern gefüllte Glied kommt dann ins Freie. Hier haben Sie ein Ei herausgezeichnet. Und diese Bandwurmglieder bzw. eventuell freigewordene Eier werden nun von Zwischenwirten aufgenommen, beim Fressen zum Beispiel, Rinder, Schweine, in Schafe vornehmlich, aber auch in Australien können es die Kängurus sein, nehmen diese Eier dann auf und aus den Eiern schlüpft dann eine kleine Larve, die hämatogen vom Darm in die Leber transportiert wird oder auch in andere Organe wie Lunge, Herz und andere, wo sich dann aus dieser ganz, ganz kleinen Larve ein Bläschen entwickelt, an dessen Innenseite die neue Generation produziert wird, die sogenannten Protoscolices. Statt der natürlichen Zwischenwirte, also Rind, Schwein, Schaf, kann nun auch diese Stelle vom Menschen eingenommen werden, wenn er Eier akzidentell durch Schmutz- und Schmierinfektion zum Beispiel diese Eier aufnimmt. Hier haben Sie ein ganzes Konvolut von erwachsenen Würmern und hier noch einmal das Ei, das im Wesentlichen gleich ausschaut wie das Ei des Rinderbandwurms. Und überall, wo diese Eier dann hinkommen, kontaminierte Lebensmittel zum Beispiel oder ins Wasser oder auch am Fell des Hundes oder auch die Eier können durch Insekten rein mechanisch übertragen werden, besteht dann natürlich Infektionsgefahr. Nun, das ganz, ganz Typische des Hundebandwurms im Menschen ist das expansive Wachstum, das Gewebe organverdrängend ist und daraus resultiert natürlich auch die entsprechende Symptomatik. Die Inkubationszeit kann sehr, sehr unterschiedlich sein, bewegt sich aber größenordnungsmäßig in Monaten bis wenige Jahre. In erster Linie ist die Leber befallen. Ich habe Ihnen hier einige Zahlen auch mitgebracht, wie wir es in unserem Krankengut hatten, also über 70% in der Leber, in wesentlich weniger Fällen in der Lunge. Und aber auch andere Organe wie Milz, Zentralnervensystem, Herz, Nieren und geradezu jedes andere Organ kann befallen werden. Da die Leber am häufigsten befallen wird, also hier die Hauptsymptomatik, meistens ein Druckschmerz im Oberbauch, im rechten Oberbauch. Bei einem Lungenbefall kann es also zu Bluthusten und zu Atemnot kommen. Selten, aber es kommt doch vor, können auch gleichzeitig mehrere Organe befallen sein. Hier haben Sie auf der rechten Seite so einen resezierte Zyste, die außerhalb des Operationssaals eröffnet worden ist. Sie sehen, dass da also eine ganze Menge an Tochterblasen vorhanden sind, an deren Innenseite diese berühmten und bereits genannten Protoscolices vorhanden sind. Sie sehen auch hier allein auf diesem Bild, dass in diesen Blasen ein ziemlich großer Druck sein kann, sodass, wenn man diese Blasen ansticht, man sich darüber im Klaren sein muss, dass es zu einer Aussaat der Protoscolices kommen kann, dass es aber auch allein durch das Austreten von Flüssigkeit, die ja natürlich angereichert ist mit Parasiteneiweiß, unter Umständen zu einem anaphylaktischen Schock kommen kann. So, hier einige Bilder von chirurgisch entfernten Zysten. Hier gleich mehrere Zysten, die ineinander gewachsen sind in der Leber. Oder hier der Patient hat es nicht überlebt, sehen also, wie groß die Zysten auch im Herzen sein können. Oder hier eine Nierenzyste. Oder hier ganz was Seltenes im Musculus psoas. Die Patientin hatte also immer an Rückenschmerzen gelitten, hat verschiedenste Schmerztherapien bekommen, aber sie hat dann den Praktiker einfach gelöchert und gesagt, es muss was weitergehen und man hat dann endlich mal ein MRT gemacht und festgestellt, da befindet sich irgendwo ein Weichteiltumor und wie der Chirurg dann da hineinschneidet, lacht schon die erste Echinokokkusblase raus. Das war natürlich nicht zu erwarten bei dieser Organlokalisation und es haben sich dann viele, viele Zysten aus diesem Operationsfeld herausnehmen lassen. Nun, die Klinik habe ich schon kurz angesprochen. Man braucht natürlich zur Diagnosestellung bildgebende Verfahren. Und was ganz, ganz wichtig ist, auch die Serologie, also Antikörpernachweis, der bei Leberlokalisation eine Sensitivität von 90-95% hat. Bei Lungenbefall ist die Sensitivität deutlich geringer, aber man sollte grundsätzlich natürlich immer in solchen Fällen differenzialdiagnostisch an eine Echinokokkose denken und damit eine Serologie durchführen. Postoperativ kann man dann natürlich histologisch die Diagnose bestätigen, die Verdachtsdiagnose, die serologische Diagnose bestätigen. Man kann hier im Schnitt diese äußeren Schichten sehen und innerhalb die genannten Protoskolizes. Allerdings gibt es Zysten, die keine Protoskolizes haben. Wir sprechen dann von parasitologisch freien Zysten, von sterilen Zysten, also nicht im bakteriologischen Sinne. Und da haben natürlich dann die Pathologen so ihr Problem, weil sie prinzipiell nach den Protoskolizes oder zumindest nach den Häkchen, die in diesen Protoskolizes drinnen sind, suchen. Aber in manchen Zysten sind die also nicht zu finden. Und wir können natürlich heutzutage auch aus dem Operationsmaterial, also nicht nur aus dem frischen, sondern auch aus dem Paraffinblöckchen, spezifische DNA isolieren. Und nicht nur das, wir können also durch den DNA-Nachweis nicht nur beweisen, dass es ein Echinococcus granulosus ist, sondern wir können sogar eine Stammbestimmung machen. Die unterschiedlichen Stämme, die weltweit vorkommen, haben auch in der Regel unterschiedliche Pathogenitätsgrade. Darum ist diese Untersuchung auch von größerer Bedeutung. Aber wir sind in der glücklichen Lage, von der Weltgesundheitsorganisation seit vielen Jahren schon eine Zysteneinteilungsmöglichkeit bekommen zu haben, von der dann auch in Abhängigkeit der Zuordnung einer Echinokokkuszyste in dieses Schema auch im Wesentlichen das therapeutische Vorgehen abhängt. Hier will ich Ihnen nur zeigen, dass wir also diese Stammbestimmung machen können seit mehreren Jahren. Wir sind weit und breit das einzige Labor, das das überhaupt routinemäßig macht. In der Zwischenzeit sind es, glaube ich, über 200 Patienten, die wir damit schon genauer diagnostizieren konnten. Nur ganz kurz zur Therapie. Auch heutzutage versucht man natürlich in allererster Linie die Echinokokkuszysten intakt chirurgisch zu entfernen, aber am besten immer unter dem Schutz eines Antihelmintikums. Und heute gibt es eigentlich nur mehr eins, nämlich das Albendazol. Manchmal ist natürlich eine radikale Entfernung nicht möglich, wird man dann Teilresektionen so machen, aber die Chirurgie ist nicht mein Fach, da kann ich also nicht wirklich was dazu beitragen. Wichtig also die antihelmintische Absicherung und es gibt seit mittlerweile über 10 Jahren die sogenannte PEER-Technik. PEER ist die Abkürzung für Punktion, Aspiration, Instillation und Reaspiration, also das gezielte unter bildgebender Kontrolle durchgeführte Punktion von Echinokokkuszysten. Das darf aber nur unter bestimmt ganz, ganz gut definierten Kaudelen gemacht werden. Und es ist wirklich in manchen Fällen eine sehr, sehr gute Alternative zur chirurgischen Entfernung. Mittlerweile wird das auch hier in Österreich regelmäßig gemacht und ich kann Ihnen die freudige Botschaft machen, dass es seit etwa 2 Jahren, falls Sie mal in die Situation kommen sollten, solche Patienten betreuen zu müssen, es gibt seit etwa 2 Jahren eine interdisziplinäre Spezialambulanz am Allgemeinen Krankenhaus hier in Wien unter der Leitung von Professor Ramharter in der Infektionsklinik, die allerdings sehr, sehr eng zusammenarbeitet mit den Chirurgen, aber auch mit den interventionellen Radiologen und auch wir sind mit von der Partie und es wird geradezu jeder Patient oder für jeden Patienten wird ein maßgeschneidertes therapeutisches Prozedere ausgearbeitet. So, zum Schluss 2 Fallbeispiele von importierten Helmintosen. Hier habe ich Ihnen eine junge Patientin mitgebracht, die wir schon vor ein paar Jahren betreut haben. Sie war in Kamerun, hat dort an einem HIV-Projekt mitgearbeitet, allerdings als Sekretärin und nicht als Schwester oder als Ärztin. Und sie hatte einige wenige Monate nach Beendigung ihres Aufenthaltes epileptische Krampfanfälle bekommen. Die Bildgebung hat dann eine 2 Zentimeter große Raumforderung ergeben. Und man hat natürlich unter anderem differenzialdiagnostisch an eine Parasitose, nämlich an eine Zystizerkose, also eine Schweinebandwurminfektion gedacht. Deshalb hat sie auch Albendazol bekommen, zumindest einmal quasi präoperativ, prophylaktisch, wenn Sie so wollen. Nach 3 Wochen hat man allerdings sich dazu entschlossen, eine Operation und eine Entfernung durchzuführen. Warum? Weil sämtliche serologische Untersuchungen, die wir durchgeführt haben, auf Zystizerkose, Echinokokose völlig negativ gewesen sind. Und die behandelnden Ärzte wollten aber schon genau wissen, wer der Erreger ist. Hier also Bilder von der Operation. Wir haben dann hier die resezierte Zyste. In der Histologie zeigt sich eine sehr, sehr starke Entzündungsreaktion, die man auch im Detail dann sehen kann. Und hier auf diesen beiden Bildern sieht man dann schon so etwas Ähnliches wie Protoscolices, erinnert also sehr an einen Echinokokkus. Eine Zystizerkose war es also definitiv nicht, weil in dem Operationsmaterial und in dieser Finne dürfte nur ein Protoscolex sein, also damit ist mit Sicherheit keine Zystizerkose. Und hier bei dieser stärkeren Aufnahme sehen Sie auch schon Saugnäpfe, auch ein Häkchen kann man sehen. Also ist mit Sicherheit eine Bandwurminfektion mit einer Bandwurmfinne. Und wir haben dann alle Kunst in die Hand genommen, über die wir verfügen, und haben sämtliche PCRs, die etabliert waren, durchgeführt. Die waren alle negativ und wir haben uns dann auf die Suche gemacht und neue PCR-Methoden entwickelt, und siehe da, wir sind dann auch fündig geworden, es ist Tenia cerealis gewesen, ein bei Menschen sehr seltener Bandwurm. Die Krankheit nennt man Zönurose, weil eben die Finne ein Zönurus ist. Im Grunde genommen ein sehr häufig vorkommender Parasit von Hunden, Hasen, Kaninchen, Nagetiere sind die Zwischenwirte. Der Erreger kommt weltweit vor. Und die Blasen im Menschen, also diese Zönuren, sind vor allem im Brustbereich, aber auch im Gehirn nachweisbar. Die Infektion erfolgt wie beim Echinokokkus über Schmutz- und Schmierinfektion. Insgesamt waren bis zu diesem Zeitpunkt nur 4 Fälle weltweit dokumentiert. Nun, entsprechend der Lokalisation kann es dann zur entsprechenden Symptomatik kommen. Ich will da also nicht näher eingehen. Die Diagnose kann man also klinische Symptomatik, geografische Anamnese, Bildgewinneverfahren und postoperativ über die PCR stellen. Therapeutisch wird man in allererster Linie natürlich die Chirurgen bemühen. Auf der anderen Seite müsste es möglich sein, entweder mit Praziquantel oder Albendazol eingreifen zu können, wenn eine Operation nicht möglich ist. Nun zum zweiten Fall. Es handelt sich um einen Salzburger Patienten, der vor einigen Jahren wegen Hodenschmerzen seinen Urologen aufgesucht hat, und dieser hat klinisch einen Tumor vermutet, hat einmal antibiotisch begonnen zu therapieren, und nach dem 3., 4. Antibiotikum und der Tatsache, dass sich nichts gebessert hat, hat man sich dann also zur Operation entschlossen. Man hat ihm den Nebenhoden genommen und der Pathologe hat dann dieses schöne Bild gesehen und war der Meinung, es ist eine Onchocerca volvulus, also der Erreger der Flussblindheit, und damit sind wir dann in das Geschehen eingeschaltet worden. Und meine erste Frage war dann, wo war der Patient? Der Patient war also definitiv nicht in Afrika, war definitiv nicht in Südamerika, also fällt von vornherein eine Onchocercose aus. Und wir haben uns die Schnitte dann genauer angeschaut und konnten also rein morphologisch feststellen, dass es sich um eine Dirofilaria repens handelt. Der Patient war in Italien und in Portugal. So, wir haben das dann natürlich auch noch mit PCR verifiziert. Und hier jetzt noch ein bisschen was zu Dirofilaria repens, weil dieser Erreger nach Norden vordrängt. Wir haben also vor ein paar Jahren schon den ersten autochthonen Fall in Österreich diagnostiziert. In Ungarn sind bereits viele, viele Hunde- und Katzenpopulationen infiziert. Die haben über 10 Menschen, also 10 Patienten, mindestens 10 Patienten pro Jahr in Ungarn diagnostiziert in den letzten Jahren. Und von dieser Seite her dürften diese Filarien, diese Tirofilarien auch nach Österreich weiter vordringen. Wir können also damit rechnen, dass in den nächsten Jahren der ein oder andere Fall auch klinisch apparent werden dürfte. Wie gesagt, das sind Parasiten, sind Würmer, so bis zu 10 cm Länge von Hunden und Katzen, die über Stechmücken auf andere Hunde und Katzen übertragen werden. Aber manchmal wird halt ein Mensch infiziert, gestochen von einer weiblichen Gelse, und es werden dann Larvenstadien beim Blutsaugeakt in den Menschen eingebracht. Sie sehen die Verbreitung hier, sind nur die hellgrünen, ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, die hellgrünen Symbole repräsentieren das Vorkommen von Tirofilaria repens. Und wir wissen, dass diese Knotenbildungen, die in allererster Linie durch diese Würmer hervorgerufen werden, aber auch wandernde Schmerzen zum Beispiel, vornehmlich in der oberen Körperhälfte zu finden sind, nonah, weil ja natürlich die Moskitos sehr viel leichter im Sommer zum Beispiel uns am Oberkörper stechen können. Aber es gibt natürlich auch andere Lokalisationen, wie ich Ihnen gezeigt habe, im Nebenhoden. Wir hatten eine Patientin, da war ein solcher Knoten in der Orbita, und viele andere Körperregionen können also befallen werden. Diagnostisch kann man im Grunde genommen nur kombiniert therapeutisch vorgehen, indem diese Knoten zum Beispiel entfernt werden und man dann histologisch bzw. PCR-mäßig die Diagnose stellt. Eine Serologie ist nur in ganz, ganz wenigen Laboratorien möglich. Und über die Therapie brauche ich eigentlich jetzt gar nichts mehr zu sagen, weil das ohnehin mit der Diagnostik unmittelbar verbunden ist. Nun, ich komme gleich zur Zusammenfassung. Irgendwo in einer Fachzeitschrift wurde mal eine Publikation übertitelt Wormy World. Braucht man eigentlich nichts hinzuzufügen, es gibt also überall Würmer. Dabei möchte ich gleich darauf aufmerksam machen, dass es nicht nur importierte Würmer und Wurmkrankheiten gibt, sondern wir haben vor Ort, also auch in Mitteleuropa, viele und wichtige und teilweise sehr gefährliche Würmer. Sie kommen also weltweit vor, allerdings in unterschiedlichen Häufigkeiten. Wichtig dabei ist immer Reiseanamnese. Sie haben das heute bei meinen Vorrednern schon immer gehört. Bitte nach der Reiseanamnese fragen, wenn Sie einen Patienten nicht kennen, den Sie das erste Mal in Ihrer Ordination haben, nach der Reiseanamnese fragen. Dann in zweiter Linie auch an Würmer denken, insbesondere dann, wenn zum Beispiel im peripheren Blutbild eine Eosinophilie vorhanden ist. Dann braucht man ein gutes parasitologisches Labor. Und mit dem Wissen, das man dann über Würmer hat, sollte man auch dann richtige Prophylaxe betreiben. Also zum Beispiel bei den Tirofilarien Repellents verwenden, damit dann die Moskitos nicht stechen, oder sich die Finger waschen, wenn man zuerst Kontakt mit Tieren oder mit Erdboden hatte. Und damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Vielen herzlichen Dank. Applaus